Wunderschönen guten Tag und hallo und herzlich willkommen zum Podcast auf Messerschneide rund ums deutsche Gesundheitssystem. Mein Name ist Dr. Med. Felix Riemenschneider, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Ich begrüße euch und Sie da draußen. Mir gegenüber im kuscheligen Darmstadt sitzt meine liebe Schwester
Julia Riemenschneider. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Wir freuen uns auf eine neue Folge mit euch.
Ich glaube, das mit dem Doktortitel lasse ich in Zukunft wieder weg. Das war ein bisschen zu arrogant. Dafür entschuldige ich mich auch retrospektiv. Aber ich dachte, ich will ja irgendwas anderes machen jetzt als Facharzt. Und dann habe ich mich für diesen Weg entschieden. Das mache ich immer recht spontan, was ich da sage. Manchmal kommt ja auch grober Unfug raus. Dieses Mal würde ich sagen, war es mittlerer Unfug, oder Julia?
Also es war alles wegen der Wahrheit entsprechend. Das stimmt schon. Naja.
Ja, ich lüge ja eh nicht. Von daher versuche ich immer nah an der Wahrheit zu halten.
Und da wächst Felix' Nase auch schon wieder.
Genau.
Spaß.
Wir sind beide Ärzte aus Leidenschaft, aber es gibt ja wie immer einiges, über das wir auch heute wieder reden müssen. Und damit spiele ich direkt den Ball zu dir, Julia, und sage Feedback-Time.
Genau, wie Felix ja das letzte Mal schon angekündigt hatte, wir nehmen ziemlich kurz nach der Veröffentlichung unserer letzten Folge 59 zum Thema ärztliche Weiterbildung schon die nächste Folge auf. Deswegen gibt es zu der aktuellen Folge wenig Feedback, außer wir haben schon gehört, dass das Intro ganz okay angekommen ist von Felix. Er hat gerappt, Spoiler. Nichtsdestotrotz gab es noch ein bisschen indirektes Feedback zur letzten Folge. Und zwar war ja die Hauptversammlung des Marburger Bundes hier in Hessen. Da habe ich euch auch vermisst, ehrlich gesagt. Ich habe ja ein bisschen Werbung gemacht noch beim letzten Mal. Nicht so schlimm. Wir erzählen auch, was so passiert ist. Aber nochmal zum Thema auch vielleicht Diskrepanzen zwischen Ärzten und auch vor allem Geschäftsführung. Weil ich glaube, es kommt ja schon häufig mal Argwohn auch auf, so weiß ich nicht, wie sollen wir da alle Betten voll machen? Gute Idee von der Geschäftsführung. Man fragt sich so, soll ich mich mit dem Schild auf die Straße stellen und werben für unser Krankenhaus? I don't know. Und tatsächlich gibt es genau für solche Interessenkonflikte auch eine Ombudsstelle bei der Landesärztekammer hier in Hessen zumindest. Und da kann man sich beraten lassen, falls nämlich Konflikte im Hinblick auf die ärztliche Entscheidungsfindung auftreten. Ne? Also die heißt auch Beratungsstelle bei Konflikten in der ärztlichen Entscheidungshilfe. Und wird von zwei ärztlichen Kollegen, nämlich der Frau Dr. Stüwe und dem Herrn Dr. Finke, vertreten. Und da kann man sich jederzeit auch gerne melden. Und die sind da wirklich auch drauf bedacht, dass dann schnellstmöglich Lösungen für diese Probleme gefunden werden.
Also ich finde sehr gut, dass es sowas gibt. Wusste ich auch noch nicht. Aber ich finde den Namen nicht so gut.
Ja, catcht nicht so. Ich finde, der lässt
viel Spielraum zur Interpretation, weil ich jetzt nicht weiß, was die ärztliche Entscheidungshilfe genau, worauf das genau abzielt.
Genau, also das ist eine sehr weitläufige Ombudsstelle, wo man sich wirklich mit allem auch hinwenden kann. Ne? Also ja. Alles, was dich in deinem ärztlichen Arbeiten im Krankenhaus vor allem ist ja häufig eher einschränkt, weil dir gesagt wird, okay, du sollst arbeiten, aber das ist gar nicht so in deinem Arbeitsvertrag zum Beispiel beschrieben. Du sollst Leute vielleicht früher entlassen oder auch längere Zeiten aufnehmen, damit eben vielleicht hintenrum ein bisschen mehr Geld rauskommt. Solche Dinge werden damit vor allem angesprochen und okay. Ich meine, wir wissen ja alle, darum, auf jeden Fall kann man sich da professionell beraten lassen und auch entweder anonym oder natürlich auch, wie nennt man das nicht anonym? Mit Clear Name, keine Ahnung, Klarnamen.
Man kann sich da beraten lassen.
Man kann sich da beraten lassen, genau.
Sehr schön. So, ansonsten habe ich jetzt auch nicht viel zum Feedback hinzuzufügen, weswegen wir direkt mal zum Newsblock übergehen. Und da gibt es trotz der, wie gesagt, kurzen Zeit nur, oder gibt es schon wieder einige Neuigkeiten, die wir euch nicht vorenthalten möchten. Und zwar titelte sowohl das Ärzteblatt als auch die Tagesschau am 12.09. wieder zum Thema der Expertenkommission in Bezug auf die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung, dass ja da große Finanzierungslücken bestehen. Das hatten wir in der letzten Folge auch wieder bei den News nochmal dabei. Und zwar ist jetzt die Kommission, die ja im Koalitionsvertrag, den wir übrigens in Folge 51 besprochen haben, angekündigt wurde, ist jetzt schon in Kraft getreten. Also sie wurden jetzt schon 10 Männlein und Weiblein, 50-50 besetzt übrigens, wurden ausgewählt, die nicht politisch und nicht politisch beeinflusst da Entscheidungen treffen sollen, beziehungsweise Entscheidungsvorschläge machen sollen, wurden eingesetzt und die sollen dann auch schon Anfang nächstes Jahr, Anfang 26 Entscheidungen oder Tipps vorlegen, die dann schon für 27 sozusagen greifen sollen. Hintergrund ist, dass einfach die roten Zahlen immer höher sind. Wir waren jetzt bei einer Deckungslücke von 4 Milliarden. Das ist wohl ab 2027 zweistelliger Milliardenbereich. Und ja, das muss natürlich angegangen werden.
Was eigentlich auch hätte angegangen werden sollen, ist die Verabschiedung des Krankenhausreformanpassungsgesetzes. Und zwar war die Kabinettssitzung am 10. September 2025. Und Gesundheitsministerium und verschiedene Interessenvertreter haben ja sehr darauf gepocht, weil das ja dann letztendlich eine Gesetzesgrundlage wäre für die Krankenhausreform und vor allem ein konkreter Zeitplan, der verpflichtend ist für alle Krankenhäuser deutschlandweit. Leider ist es so, dass es dann anscheinend einen Tag vorher dieser Gesetzentwurf dann doch nicht auf die Agenda geschafft hatte und es somit wieder zu keiner Verabschiedung gekommen ist. Ne? Also wir hatten als groben Zeitplan ja eigentlich immer gedacht, dass jetzt ja langsam die Krankenhäuser in ihre Leistungsgruppen eingeteilt werden, was dann beinhaltet, dass jetzt erstmal der medizinische Dienst zur Überprüfung beauftragt wird, was dann bis Ende des Jahres passieren soll. Dann sollte es noch eine zweite Prüfung, also eine Prüfung geben von diesen Beschlüssen, die dann bis Mitte des nächsten Jahres erfolgen sollte. Und dann hätte man eigentlich die Vorstellung gehabt, dass zum 01.01.2027 eben alle Krankenhäuser letztendlich eine Leistungsgruppe bekommen, an der man dann weiter arbeiten kann. Ja, diesen Zeitplan gibt es jetzt eben nicht konkret, aber die Interessenvertreter sind sich einig, dass diese Krankenhausreform jetzt ins Rollen gebracht werden soll und somit werden dann wohl ab Montag auch die Krankenhäuser darüber informiert, dass es jetzt eben zu diesen Überprüfungen durch den medizinischen Dienst trotzdem kommen soll.
Sehr gut. Ansonsten ein weiteres Gesetz, was wir noch von der Ampelkoalition im Endeffekt geerbt haben, was jetzt doch noch kommen soll, ist, die Pflegenden sollen mehr Kompetenzen bekommen. Und zwar hat die Bundesregierung da einen Plan vorgelegt, wie der Pflegeberuf am Ende des Tages attraktiver gemacht werden soll. Und zwar sollen hier Pflegekräfte insbesondere im Bereich der Aufgaben, die sie übernehmen können, zum Beispiel beim Versorgen von Wunden, Diabetes und Demenz, mehr auch ärztliche Tätigkeiten übernehmen. So steht es da so ungefähr drin, sage ich mal. Außerdem soll halt die Bürokratie wieder reduziert werden, um mehr Zeit halt für den Patienten zu haben. Kleiner Reminder nochmal an der Stelle. Wir haben einfach natürlich einen hohen Mangel an Pflegekräften und wir haben es auch schon mal in der Folge gesagt. Bis 2055 erwarten wir bis zu 8,2 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland und bis 2040 fehlen halt auch 150.000 Pflegekräfte. Also von daher ist es, glaube ich, wichtig, dass man zeitnah guckt, dass da genug Leute an Bord sind, die auch diese Aufgaben und Arbeit übernehmen können. Kritik gibt es natürlich auch wieder an dieser Stelle und zwar einmal von Ärzteorganisationen, die sagen, ja, muss man schauen, ob das sinnvoll ist, dass da heilkundliche Tätigkeiten sozusagen abgegriffen werden von der Ärzteseite. Aber ich glaube, man muss schon sagen, dass wir es nur gemeinsam schaffen können und ich finde es prinzipiell gut, wenn die Pflegekräfte auch mehr Verantwortung übernehmen und das sind ja dann meistens in eng abgesteckten Rahmen solche Sachen ja gemacht werden können.
Vielleicht da auch eine kleine Anmerkung noch. Also aus persönlicher Erfahrung, gerade ausländische Pflegekräfte, die ja nach Deutschland kommen, die haben ja meistens auch viel höhere Kompetenzen, die ja hier einfach nicht ausüben dürfen. Ne?
Ja, und ich glaube auch früher haben Pflegekräfte auch mehr Kompetenzen gemacht, die ihnen zum Teil auch weggenommen wurden.
Ja.
Also jetzt auch mal ganz sowas wie Blut abnehmen oder sowas, wie jetzt, was ja auch ein häufig nur noch ärztliche Aufgabe ist.
Ja.
Guti, dann schließen wir mal dieses Info-News-Feedback-Hinweis-Intro-Block und kommen zum Hauptteil.
Dieses Hauptteil. Heute haben wir uns als Aufhänger eine Folge genommen der Heute-Show. Wer es nicht kennt, das ist letztendlich politische Satire, die immer Freitagabend ausgestrahlt wird im zweiten deutschen Fernsehen. Ich schaue es mir eigentlich regelmäßig an zu Hause mit meinem Mann, du anscheinend gelegentlich. Auf jeden Fall gab es vor einigen Wochen eine Folge, wo es tatsächlich über den Nikotinkonsum in Deutschland ging und insbesondere den kleinen bunten Rauchgeräten, aka Vapes. Und da ist der Felix fast vom Stuhl gefallen, als er die Zahlen gesehen hat, denn in Deutschland sind diese seit 2023 wieder steigend. Und vom subjektiven Empfinden hätte man das jetzt nicht unbedingt so gedacht, vielleicht weil wir jetzt auch ein bisschen weiter fortgeschritten sind in unserem Leben. Und es vor allem die jüngere Bevölkerungsgruppe betrifft, die da anscheinend nicht ganz abgeneigt ist, eben gerade mal zur Vape zu greifen. Deswegen schauen wir uns heute mal dieses Thema an, alles rund um Nikotin und die verschiedenen Rauchgeräte und was das vor allem für gesundheitliche Schäden hat, aber auch für Auswirkungen auf unser Gesundheitssystem.
Ja, Julia, da habe ich mir noch eine Frage am Anfang aufgeschrieben und zwar wollte ich mal wissen, das ist ja schon ein Thema, mit dem man häufig in Kontakt kommt, auch in Bezug auf die Patientenversorgung, weil zum Beispiel als Chirurg kann ich ja sagen, werde ich bei jeder Aufklärung eigentlich sagen, ja, wenn Sie rauchen, haben Sie ein erhöhtes Risiko für eine Wundheilungsstörung und damit auch für einen Infekt. Wie gehst du damit um? Hast du da irgendwie zurechtgelegte Sprüche, die du da benutzt?
Aber meinst du jetzt so allgemein, wenn jetzt jemand sagt, ich rauche in der Praxis und?
Ja, Also generell im Umgang mit Rauchen und Zigaretten.
Also ich meine, letztendlich die Meinung ist ja, Rauchen ist schlecht. Punkt. Ne? Da geht nichts drüber. Ich finde, wenn mir jemand, sag ich mal, in der normalen Anamnese wird sowas ja immer gefragt, sagt, er raucht, sag ich mal, ja, ist nicht gut. Aber ich finde es halt zu bewerten immer schwierig, weil man kennt die Person immer nicht. Und ich finde, ich glaube, wenn man halt wirklich eine Abhängigkeit hat, ist es natürlich auch nicht einfach so leicht aufzuhören. Aber natürlich, ich weise immer wieder darauf hin, gerade wenn es darum geht, dass eine Operation stattfinden wird, so den Nikotinkonsum möglichst einzuschränken, weil es halt einfach schlecht ist, zum Beispiel für die Wundheilung. Gerade auch im Hinblick auf, ich meine, viele wollen ja präventiv beraten werden und Longevity ist für viele ein Thema. Ich meine, da immer absoluter Nikotinverzicht. Aber ich habe jetzt keine Floskeln, die ich denen um die Ohren haue, wie ja. Du vielleicht.
Ja, ich sage immer, wir kommen ja auch aus einer großen Raucherfamilie, sage ich. Ich sage ja immer, weil unsere Oma hatte noch eine Aschenpfanne. Von daher.
Eine was?
Eine Aschenpfanne. Weißt du nicht mehr?
Nee.
Wo man damit man den Aschenbecher nicht so oft ausleeren musste, hatte die Oma Happy noch eine Aschenpfanne.
Hä?
Ja. Wusstest du es nicht?
Nee, weiß auch gar nicht, wie das aussieht.
Ja, so wie so eine Pfanne halt, wo man halt die Zigaretten schon mal vorher entleeren konnte, dass man nicht so oft zum Müll muss.
Wow. Okay, krass.
Guck, nee. Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt. Crazy.
Rest in peace, Oma Happy.
Ach so.
Damals, als wir die Wohnung ausgeräumt haben, kannst du dich noch erinnern, da ist hinter den, krass, hinter ja. den Schränken sind so, hat die Wand geweint. Ja. Zwar gelbe Nikotintränen.
Das war echt krass, ne?
Ja. Gut, vorab nochmal ein paar Fakten. Wir haben mal geschaut, laut Robert-Koch-Institut Stand Mai 25 rauchen in Deutschland immer noch 28,8% aller Erwachsenen ab 18 Jahre. Und das finde ich schon mal relativ viel, da liegen wir auch über dem EU-Durchschnitt. Und wir haben es ja kurz im Intro schon angesprochen, es gibt neue Hinweise auf einen Anstieg. Und zwar gibt es eine jährliche Abfragung, die sogenannte DEPRA-Studie, Deutsche Befragung zum Rauchverhalten, die berichtet, dass insbesondere seit Beginn der Corona-Pandemie die Rauchquote wieder deutlich gestiegen sei. Von ca. 27% Anfang 2020 auf zwischenzeitlich über mehr als 34%, 22, wir sind jetzt wieder ein bisschen im Rückgang beziehungsweise wieder in so einer stabilen Phase, wo es jetzt nicht krass steigt und auch nicht krass sinkt. Aber besonders stark fällt halt dieser Anstieg auf, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und zwar haben wir da ein paar Grafiken, die wir vielleicht auch mal posten können, die man sich anschauen kann, und zwar eben von dieser DEPRA-Studie veröffentlicht, wo man sieht, dass halt wirklich über die Corona-Pandemie es zu einem deutlichen Peak gekommen ist. Der haben wir uns wieder so stabilisiert. Die sprechen jetzt von aktuell 32%, also nochmal mehr als beim Robert-Koch-Institut. Und wenn man sich den E-Zigarettenkonsum anschaut, dann sieht man halt auch, dass gerade bei den jungen und mittleren Altersgruppen, also ich gucke jetzt hier bei 18- bis 24-Jährigen, ist jetzt von 23 auf 24 von 3,5 auf 4,6% gestiegen, was ja schon deutlich ist. Ne? Das ist ja plus ein Drittel fast. Ja, und generell auch bei den normalen Erwachsenen, sage ich mal, ab 25 steigt es auch leicht an. Also E-Zigaretten sind anscheinend im Kommen und die normalen Raucherzahlen sind eigentlich relativ stabil. Was mir sonst noch aufgefallen ist bei den Statistiken, da werden ja auch die 14- bis 17-Jährigen erfasst. Und da habe ich gedacht, E-Zigaretten, 14- bis 17-Jährige, 1,5%, fand ich fast schon ein bisschen niedrig, muss ich sagen. Und was ich mich auch gewundert habe, ist diese Befragung, die hat eigentlich immer die 14- bis 99-Jährigen abgefragt, aber die fragen jetzt irgendwie noch bis 64 ab. Da habe ich jetzt auch gedacht, ob dann vielleicht falsch negative Zahlen sogar ein bisschen reinkommen, gerade bei der Gesamtzahl. Ich glaube, auch über 64 wird noch fleißig gequarzt.
Safe, 100%. Gut, was bedeutet das dann für unsere eigene Gesundheit beziehungsweise für das Gesundheitssystem? Da schauen wir jetzt erstmal im Bigger Picture drauf. Gleich kommen wir nochmal zu den detaillierteren Übersichten. Rauchen verursacht rund 85% aller Lungenkrebserkrankungen. Etwa jeder siebte Todesfall in Deutschland ist auf das Rauchen zurückzuführen. Und allein im Jahr 2023 waren es rund 131.000 Todesfälle, die eben mit Nikotinkonsum in Verbindung gebracht werden können. Aber auch Good News an der Stelle schon mal, wer mit dem Rauchen aufhört, kann jedoch bis zu 10 Jahre länger leben. So.
Sehr gut.
Sehr gut.
Das lohnt sich.
Das lohnt sich. Sagen wir später auch nochmal was dazu. Ansonsten bedeutet das natürlich auch eine riesen Kosten für das Gesundheitssystem, denn Folgeerkrankungen belasten die deutsche Gesellschaft jährlich mit ungefähren Kosten von 97,24 Milliarden Euro. Also schon allein mit der Summe könnte man die Gesundheitsreform ziemlich gut unterstützen, wenn man die andernorts investieren könnte.
Ja, das Sondervermögen der Bundeswehr sagt euch ja noch was. Das waren 100 Milliarden, was einmalig ausgegeben würde für 10 Jahre. Und das einfach jährlich.
Das ist schon krasse Zahlen. Hat letztendlich der Gesundheitsökonom Anand Jani in Zusammenarbeit mit der Oxford Martin School und dem Heidelberger Institut für Global Health herausgefunden. Außerdem kann man sagen, dass die deutschen Krankenkassen pro Jahr rund 30,32 Milliarden Euro in die Behandlung raucherbedingter Erkrankungen investieren und auch für die entsprechenden Medikamente, die gebraucht werden bei Komplikationen. Und das entspricht ungefähr 15% aller deutschen Gesundheitsausgaben. Und das sind dann ungefähr pro Raucher jährlich 1.477 Euro.
Ja. Also wie gesagt, das ist die beste Reform. Das ist eigentlich die billigste Reform. Auf die kann man sich doch eigentlich ganz gut einigen. Jetzt so viel Geld sparen an anderer Stelle und dann auch noch, sag ich mal, konform. Also wer will da was gegen sagen?
Ja, und jetzt kommt noch was, das muss man auch sagen. Auch die deutsche Wirtschaft ist natürlich dadurch belastet, dass ihre Mitarbeiter aufgrund von Rauchen zum Beispiel ausfallen. Und man schätzt ungefähr jährliche Produktivitätseinbußen in Höhe von 66,92 Milliarden Euro, weil eben Raucher häufiger erkranken zum Beispiel oder vielleicht auch mal früh berentet werden aufgrund von Komplikationen. Und was hier aber nicht mit drin ist, was man, finde ich, auch schon berücksichtigen sollte, ist ja auch, dass ein Raucher während der Arbeitszeit wahrscheinlich häufiger mal Pause macht als jemand, der nicht raucht. Ne? Sieht man zum Beispiel auch daran, hatten wir jetzt auch zum Beispiel auf der Hauptversammlung besprochen, dass es ja auch in manchen Arbeitsverträgen berücksichtigt wird, ob man raucht oder nicht raucht. Und Nichtraucher bekommen dann dementsprechend mehr Urlaubstage.
Ne? Ja, wie gesagt, wir wollen jetzt nicht explizit sagen, dass man einfach alles Rauchen verbieten soll, was natürlich besser wäre, so wie zum Beispiel in Neuseeland, glaube ich ja. Aber ich glaube generell, wenn man die Hürden einfach ein bisschen höher machen würde, könnte man viel Geld sparen, wahrscheinlich sogar noch Geld einnehmen, weil man mehr Steuern auf die Zigaretten verlangt und so weiter. Also ich glaube, da gibt es einen guten Hebel, auf den man sich eigentlich auch, denke ich, gut einigen kann.
Ja, jetzt zoomen wir noch mal ein bisschen detaillierter rein in die Folgen für die Gesundheit.
Genau, also Rauchen von Tabak in jeder Form, also egal ob E-Zigarette, normale Tabak, Schnupftabak, wie auch immer, ist der bedeutendste vermeidbare Risikofaktor für chronische und nicht übertragbare Krankheiten. Rauchen verursacht fast 20% aller Krebsneuerkrankungen und auch für die chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD ist Rauchen eigentlich die bedeutendste Ursache. Rauchen haben im Vergleich zu Nichtrauchenden ein mehr als doppelt so hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und ein doppelt so hohes Risiko für Schlaganfälle. Und Rauchen schädigt nahezu jedes Organ des Körpers. Schon eine Zigarette am Tag reicht dafür aus. Und da haben wir nochmal eine Grafik vom Deutschen Tabakreport, der jährlich erscheint. Und da sind nochmal alle Regionen des Körpers aufgeführt, liebe Julia. Und da habe ich mir gedacht, da gibt es ja ein paar Sachen, die man vielleicht noch nicht so weiß, beziehungsweise die mir jetzt auch noch nicht so bewusst waren. Und zwar bei Knochen und Gelenke hatte ich gedacht, rheumatische Arthritis, dass das auch begünstigt wird durch Rauchen, war mir jetzt nicht bewusst. Wusstest du, dass ein Risikofaktor für Diabetes ist, für die Entstehung von Diabetes Typ 2?
Nee.
Ja, das nehme ich hier noch mit aufgeführt. Neben den ganzen Klassikern, sage ich mal, grauer Star, Erektionsstörung, Schlaganfall, COPD und so weiter. Aber es waren nochmal so 2, 3 Sachen, die mir jetzt nicht so bewusst waren.
Ja, aber wenn man sich das Schaubild anguckt, kann man eigentlich sagen, ne, für jedes Organ schlecht.
Wahrscheinlich haben die auch noch was weggelassen bei der Grafik.
Wahrscheinlich auch das. Naja. Also da kann man es definitiv sagen. Was man auch definitiv sagen kann, ist, dass Rauchen krebserregend ist. Ne? Man denkt immer gleich, oh ja, das böse Nikotin. Nikotin ist ja eigentlich nur die Substanz, die uns süchtig macht. Aber es gibt mehr als 70 krebserregende weitere Substanzen, die im Verdacht stehen, Krebs zu erregen. Ne? Das wären zum Beispiel Teerstoffe, Chrom, Benzol, Arsen, Blei und sogar ein radioaktiver Stoff, Polonium, war mir jetzt auch nicht klar. Es gibt auch weitere toxische Substanzen. Wir wissen natürlich vom Kohlenmonoxid, Blausäure, Stickoxide. Also man raucht sich den Krebs
förmlich in die Lunge rein.
Ja, genau. Man kann sich dann aussuchen, wovon man dann Krebs bekommt. Und wir haben hier auch nochmal eine schöne Grafik. Und wir hatten ja beim Alkohol auch schon darüber gesprochen, dass es bis zu 8 verschiedene...
Ich glaube 7.
7?
Lies mal die Sachen vor, ich gucke kurz nach.
Krebserkrankungen hervorrufen kann. Rauchen hingegen steht tatsächlich mit 17 verschiedenen Krebserkrankungen im Zusammenhang. Man kann sich natürlich vorstellen, überall wo wieder der primär erstmal der Zigarettenrauch oder Vape-Rauch die verschiedenen Organe passiert. Also es geht schon im Kopf-Hals-Bereich los mit Mundhöhle, Rachen, Nase, Kehlkopf. Dann natürlich ab in die Lunge, Luftröhre und Lungenkarzinome werden dadurch verursacht. Aber es gelangt natürlich dann auch in den Magen-Darm-Trakt. Das wären dann Speiseröhre, Magen, Leber, Gallengänge, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Darmkrebs, Nieren, Blase. Was ich nicht wusste, Brustkrebs tatsächlich. Anscheinend soll es auch einen Zusammenhang geben. und dann auch noch der weiteren weiblichen Geschlechtsorgane, Gebärmutter, Halskrebs, Eierstöcke und sogar auch noch eine Form der Leukämie.
Im Vergleich dazu waren es 7 beim Alkohol.
Was habe ich gesagt?
8. Also, ach, Mist. Aber es ist nochmal deutlich, krebserregender, genau.
Vielfältiger.
Ja.
Gut, das haben wir uns jetzt schon mal angeschaut. Jetzt wollen wir mal genauer reinzoomen, was dieser Vape-Konsum eigentlich bei den Jugendlichen bedeutet. Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass vor allem bei den jüngeren Leuten die Vapes sehr attraktiv zu sein scheinen. Und auch da gibt es eine Studie vom Tabakatlas. Und der hat mal Umfragen gemacht und geschaut, wie, ob Jugendliche schon mal eben Vapes konsumiert haben und wer denn so regelmäßig auch Vapes konsumiert. Da muss man sagen, Männlein und Weiblein insgesamt sind den Gegenständen nicht abgeneigt. Bei den 12- bis 17-Jährigen kann man sagen, dass ungefähr 8% in den letzten 30 Tagen Angaben schon mal also eine Vape geraucht zu haben. Und beim jemals Gebrauch beläuft sich dann knapp bei 20% bei beiden Geschlechtern in dieser Altersrubrik. Dann gab es nochmal eine Umfrage zwischen den 18- bis 25-Jährigen. Da war der Gebrauch innerhalb der letzten 30 Tage bei Männern bei knapp 18%, bei Frauen hingegen bei knapp 13%. Und der jemals Gebrauch war schon deutlich höher, bei Männern bei 50 und bei den Frauen eben bei 33%. Ne? Also man kann schon ungefähr sagen, jeder Zweite zwischen 18 bis 25 hat schon mal eine EZ geraucht, eine E-Zigarette. Ne?
Ja, und ich finde allein, Alter, bei 12- bis 17-Jährigen. Ne?
Das finde ich,
Alter,
auch krass.
Fucking, nicht böse gemeint, Entschuldigung, ich will nicht wieder schimpfen, aber 12-Jährige haben einfach 20 oder... Bis du 17 wirst, hat jeder Fünfte schon mal eine Vape oder eine E-Zigarette geraucht.
Das ist schon krass, ne?
Das ist schon krass. Also ich glaube jetzt bei uns damals war das ja gerade so ein bisschen am Abebben, wo jetzt wirklich fast keiner mehr geraucht hat. Es haben schon noch welche geraucht, aber jetzt nicht super viele.
Ja.
Und da war das schon, ich glaube, vielleicht ist die Jahre danach nochmal ein bisschen runtergegangen. Aber jetzt sind die Zahlen könnten sogar noch höher sein. Also das ist ja 100%. Noch bei einer offiziellen Befragung schon so hoch ist, könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Und wie gesagt, ist immer noch, die Daten sind ja von 23, könnten die schon noch höher sein.
Ja. Wer das letztendlich auch einmal transparent gemacht hat, ist der Präventionsradar der Krankenkasse DAK. Und der hat gezeigt, dass 7% der 9- bis 17-Jährigen angegeben hat, mindestens einmal im Monat E-Zigarette zu nutzen. Und früher lag der Wert im Vergleich dann ungefähr bei 3,9% 2016. Also da auch eine Verdopplung der Zahlen. Und ich finde es aber auch krass, eigentlich, dass man 9-Jährige befragt. Ne? Also vielleicht dazu, wir waren ja auch auf einer Hochzeit gewesen jetzt letztes Wochenende. Da hattest du das auch berichtet bekommen von einem Hochzeitsgast. Ach so, ich dachte, das wäre von der anderen. Okay. Naja.
Ja gut, das war mit Cannabis, aber
ach so,
ich habe ja unsere Cousins, die sind ja auch noch zum Teil minderjährig und die haben auch gesagt, da sau viele Vapen einfach. Also, und das ist, also man kann das jetzt, glaube ich, nicht in Zahlen fassen, aber ich glaube halt, das Problem ist natürlich, es sieht schon, blöd gesagt, cool aus.
Mhm.
Also die sind bunt, die schmecken nach, keine Ahnung was, Fruchtsorten. Also die schmeckt ja nicht ungesund. Also so eine Zigarette, schmeckt ja schon schädlich. Also das muss man ja schon sagen. Ja. Da kommt ja nichts raus, wo du sagst, oh, das schmeckt jetzt richtig geil.
Mhm.
Und da kommt einfach da kommt ja Dreck raus. Aber bei so einer Vape, da kommt halt Banane-Eis raus. Oder
ja, und ich glaube halt auch, ne,
Mango-Eis.
Ja, ich glaube auch früher war es schon abschreckender. Ich finde ja, Zigarettenrauch an sich ist ja schon auch unangenehm.
Ja.
Aber wenn du da halt nur Obstsalat riechst, stört dann halt nicht so. Ne?
Natürlich. Und die Warnhinweise sind natürlich auch nicht so deutlich auf den Verpackungen. Ne?
Ja, und ich glaube halt auch, ist eine gute Werbung. Ne? Alles, was so schön bunt ist und sowas, wieso sollte das gefährlich sein? Ne?
Ja. Und außerdem gibt es ja mittlerweile natürlich auch zum Glück schon viele Studien dazu. Und die haben auch die Theorie, dass natürlich das Vapen der Weg zum klassischen Rauchen auch, dass der dadurch geebnet wird. Dann gibt es die sogenannte Gateway-Theorie. Bisschen auch wie beim Cannabis-Einstieg für dann potenziell andere Drogen. Da gibt es ja auch so eine Gateway-Theorie. Und zwar gibt es halt schon starke Hinweise dafür, dass die Vape-Nutzung bei Jugendlichen mit einem erhöhten Risiko verbunden ist, später dann auch die klassische Zigarette zu benutzen. Und da sind jetzt die Follow-up-Zeiten erst relativ kurz, aber bei den 6 bis 12 Monats Nachuntersuchung ist es schon so, dass es halt Zeichen dafür gibt, dass dann auch häufiger normal geraucht wird. Und gerade dieser Mischkonsum ist natürlich doppelt schädlich oder kann man nicht beziffern natürlich, weil es immer schwierig rauszurechnen, aber es ist auf jeden Fall nicht besser. Und wenn man sich auch mal die einzelnen Gesundheitsgefahren allein nur von den Vapes anguckt, dann ist es jetzt auch nicht so, dass es sie selbst bei diesen kurzen Daten keine Anzeichen gibt, dass es gesundheitsschädlich ist. Also allein von der kurzfristigen Wirkung, erhöhte Herzfrequenz, erhöhter Blutdruck. Hier steht versteifte Arterien. Ich weiß jetzt nicht genau, was damit gemeint ist, aber es ist auf jeden Fall nicht positiv. Und was man auch sagen muss, das Nikotin, was ja da unkontrolliert hochdosiert auch drin ist, das ist einfach eine Beeinträchtigung für die Gehirnentwicklung von Jugendlichen. Das heißt, du wirst, wenn du jugendlich süchtig wirst, dann wirst du richtig süchtig. Ne, weil dein Gehirn ist einfach noch so sensibel für solche Giftstoffe, dass das einfach hart killt. Und außerdem auch da, auch in der Schwangerschaft, also natürlich nicht rauchen, auch nicht die Vapes, weil das schädigt auch schon das Ungeborene, da gibt es auch schon Zeichen für. Und langfristig steht auch schon zur Debatte mögliche schädliche Wirkung auch wieder aufs Herz-Kreislauf-System, Atemwege und auch ein mögliches Krebsrisiko ist schon, steht schon im Raum.
Hm. Ja. Ich finde auch, was gar nicht so zu bagatellisieren ist, auch hier steht ja unter dem Punkt vorübergehende Beschwerden, eine Reizung von Mund und Rachen, Kopfschmerzen, Husten, Übelkeit. Also ich hatte auch tatsächlich schon einige Jugendliche oder junge Erwachsene, die so dauerhafte Beschwerden haben oder so Magenschmerzen, ja, ne? Wo man dann auch gesagt hat, hier, hör halt mal auf. Also es ist halt einfach nicht gut und dann immer so, ja, aber ich mach's dir nur manchmal und dann weggelassen und dann Beschwerden besser. Ne? Also auch schon kurzfristig merkt man einfach, not good.
Ja. Ne? Und wie kurzfristig, das werden wir gleich auch nochmal sehen.
Genau. Wir haben ja eingangs schon gesagt, aufzuhören zu rauchen lohnt sich. Ne? Wenn man, je früher man aufhört, desto mehr Lebensjahre kann man dazu gewinnen. Wenn man zum Beispiel zwischen 25 und 34 aufhört zu rauchen, kann man bis zu 10 Lebensjahre dazu bekommen. Im Schnitt bei einem Rauchstopp zwischen 55 und 64 Jahren kann man immerhin noch 4 Jahre gut machen. Ne? Wenn man aufhört zu rauchen, hat es kurzfristige Erfolge und langfristige Erfolge. Die möchte ich einmal vorstellen, weil ich das schon beeindruckend auch finde. Und zwar geht eigentlich schon nach 20 Minuten los. Und zwar sinkt Herzfrequenz und Blutdruck. Nach 12 Stunden kann man sagen, dass der Kohlenmonoxidspiegel im Blut entsprechend der Werte von Nichtrauchern sich wieder befinden. Nach 2 bis 12 Wochen hat sich schon die Funktion von Herz-Kreislauf-System und der Lungenfunktion verbessert. Nach 1 bis 9 Monaten ist zum Beispiel ein Husten besser. Man merkt auch von der Atmung, dass man nicht mehr so kurzatmig ist unter Umständen. Nach 1 bis 2 Jahren hat man das Risiko für Herzinfarkte schon deutlich reduziert. Nach 5 Jahren halbiert sich das Risiko für koronare Herzkrankheiten und Schlaganfälle. Nach 10 Jahren halbiert sich das Risiko für Lungenkrebs. Und nach 15 Jahren halbiert sich auch das Risiko für chronische obstruktive Lungenerkrankungen. Ne? Also
es lohnt sich immer.
Es lohnt sich immer. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, der Körper erholt sich in manchen Teilen schnell, in manchen Teilen braucht er ein bisschen länger. Aber das Outcome ist auf jeden Fall unterm Strich
immer positiv.
Immer positiv.
Das ist natürlich nicht immer leichtes aufzuhören, das wissen wir auch. Aber es gibt viele Möglichkeiten aufzuhören. Und es gibt auch viele Sachen, die mittlerweile erwiesen sind, die helfen. Wir werden jetzt nicht nochmal auf alles eingehen, aber ich fand es ganz witzig. Was nämlich nicht hilft beim Aufhören zu rauchen, ist einmal die E-Zigarette und Akupunktur. Also wenn man sagt, ja, ich höre auf zu rauchen und steige auf die E-Zigarette um, um mich langsam zu entwöhnen, das hilft nicht beim Aufhören. Also wenn man aufhören will, dann muss man einfach aufhören zu rauchen, egal was. Ja. So, in Bezug auf die Prävention gibt es natürlich auch mittlerweile schon viele Daten. Und was ist die beste Prävention? Einfach die Leute natürlich abzuhalten, jemals anzufangen. Weil was ja dann wirklich auch erwiesen ist, ist einfach sauschwer aufzuhören. Und wie macht man das am besten? Mit einer Mischung aus Maßnahmen, die auch eigentlich relativ klar definiert sind. Und hierfür gibt es auch mittlerweile sogar einen internationalen Vergleichsscore, nämlich die sogenannte Tabakkontrollskala, die in Europa bereits 2004 eingeführt wurde. Und hier werden verschiedene Faktoren mit eingeschlossen, die, auf die wir mal kurz eingehen wollen, wo dann jedes Land einen Maximalwert von 100 Punkte erreichen kann. Das ist dann einmal sozusagen der Zigarettenpreis, der da einen großen Punkt ausmacht, wie viele rauchfreie Umgebungen in dem Land vorliegen, wo Rauchen verboten ist. Dann, was für Kampagnen ausgegeben wird, also pro Kopf sozusagen, keine Ahnung, 2 Euro im Jahr. Dann die Warnhinweise auf den Verpackungen, sind die Verpackungen standardisiert? Gibt es Bilder da drauf? Gibt es Werbeverbote und wo? Und dann, was gibt es für Tabakentwöhnungsprogramme? Und was für Maßnahmen werden auch gegen illegalen Tabakhandel unternommen? Das fand ich auch ganz interessant, weil das ist ja wirklich so, ganz häufig kommst du ja irgendwo, früher war es ja so, hier kannst du mal ein Päckchen, eine Stange Zigaretten aus Thailand mitbringen oder so. Und das sind natürlich auch alle so Sachen, die, das ist ja nicht so gedacht, ne, wenn man, dass man einfach mal für die anderen Leute dann Sachen shoppt. Auf jeden Fall wollte ich mal jetzt von der Julia noch wissen, weil ich habe mir das ja angeguckt. Auf welchem Platz liegen wir denn? Wie viele Punkte haben wir denn gemacht von 100? Die Germans.
The Germans.
Ja. gleich.
Nicht so 20?
Schon nee, schlecht? Nicht. Ja, wir sind schon sehr schlecht, muss man sagen. Aber wir haben ein bisschen mehr Punkte haben wir schon. Also wir haben 43 Punkte.
Okay.
Mal im Vergleich dazu, Irland und das Vereinigte Königreich sind auf Platz 1 mit 82 Punkten.
Mhm.
Also schon krasser Unterschied und wir sind Viertletzter. Also
kannst du sagen, wo wir die Punkte geholt haben?
Also wir sind relativ weit hinten eigentlich in allen Kategorien. Mhm. Wir haben halt bei den Zigarettenpreisen, oder die Zigarettenpreise sind recht hoch in Deutschland, aber was, dass das nicht unbedingt bedeutet, dass es gut ist, das gucken wir uns auch gleich noch an. Da kriegen wir noch relativ viele Punkte. Rauchfreie Umgebung sind wir so in der Mitte, würde ich sagen. Und dann bei den anderen Sachen sind wir sauschlecht. Also
wir haben Arbeitsplatz und
also Werbeverbote sind wir zum Beispiel, da sind wir fast die schlechtesten.
Ja,
also nur in der Schweiz darf man irgendwie mehr werben, aber da sind wir sauschlecht. Mhm. Also bei uns kann man noch super viel Werbung machen für Zigaretten. Und auch die Warnhinweise und Standardpackung, da sind wir auch ganz schlecht. Also und die Beeinfluss der Tabakindustrie, das kann ich zum Beispiel gar nicht erkennen in unserer Grafik, ob das überhaupt ist. Also der wird hoch sein, nehme ich mal an.
Ja,
also kriegen wir auf jeden Fall keine Pluspunkte.
Nee.
Gut.
Zu dem Preis der Zigaretten wolltest du noch was sagen?
Genau, zu dem Preis der Zigaretten wollte ich noch was sagen, beziehungsweise erstmal noch zu der Kritik, was an Deutschland kritisiert wird, warum wir so schlecht sind. Also wir haben ein paar Sachen ja schon angesprochen, aber zu wenig eindeutige Verbote. Es gibt keine Standardpackung, also außer für die normalen Zigaretten, aber für den ganzen Rest. Also man kennt das ja, ne? Marke, Bild, Warnhinweis. Ja, und das ist zum Beispiel bei den Vapes steht ein Warnhinweis, glaube ich, drauf, aber kein Bild.
Ja.
Ja, und das sind natürlich, die Verpackungen sind, und auf dem Ding selber ist ja gar nichts drauf. Das heißt, es ist einfach rot oder blau oder wie auch immer.
Ja.
Du packst es aus, schmeißt den Rest weg und dann hast du einfach wie so eine kleine Batterie in der Hand.
Mhm.
Und dann, wir haben wieder viel zu viele Werbemöglichkeiten. Zum Beispiel, ich habe auch mal gedacht, ja, das ist verboten, aber man kann ja echt noch, bei jedem Kiosk zum Beispiel darfst du noch werben, du darfst noch in der Öffentlichkeit auch noch werben.
Mhm.
Und nur halt im Fernsehen und so ist verboten. Aber sonst, man kriegt es ja auch bei Instagram und so überall noch angezeigt. Dann verhältnismäßig zum Bruttoinlandsprodukt sind die Zigaretten einfach noch viel zu billig in Deutschland. Und hammerharte Einflussnahme der Tabaklobby kam auch in dem Beitrag von der Heute-Show. Und da sind wir bei 6 Millionen pro Jahr. Ne? 6 Millionen für Tabaklobby. Ne? Und da sind auch echt viele ehemalige Politiker. Ich glaube, der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein oder so, Thorsten Albig, der ist Vorsitzender von Philip Morris da von so einer Interessenvertretung und so.
Krass.
Also das kommt auch in den Beitrag, das ist schon krass. Und wir haben halt auch die schlechteste Besteuerung in Europa. Das heißt, es gibt zum Beispiel von der WHO eine Empfehlung, wie hoch sollte der Gesamtsteueranteil sein vom Verkaufspreis. Und das ist das Ziel 75%. Und wenn man sich die EU anguckt, dann ist es bis auf so, keine Ahnung, 3, 4 Länder, haben das alle entweder überschritten oder zumindest sind ungefähr bei 75%. Und Deutschland ist einfach mit Abstand schlechtester. Wir haben einfach so, keine Ahnung, 64% oder so. Das heißt, die Marge einfach, was für ein Gewinn du mit einer Packung Zigaretten noch machen kannst, ist einfach riesig in Deutschland. Weil der Preis halt relativ hoch ist, aber die Wirtschaftskraft ist natürlich auch relativ hoch. Das heißt, wir haben irgendwie 35% Wirtschaftsanteil von einer Zigarette. Und das ist natürlich was, wo du sagst, ja, ist ja geil. Alter, in Deutschland kann ich noch richtig die Hand aufhalten. Und auch die Preissteigerungen, die irgendwie seit 2010 in Deutschland gemacht wurden von Zigaretten, ist nicht Steuern. Das ist alles nur Marge.
Krass.
Also das hat nichts damit zu tun, dass die Zigaretten in letzter Zeit teurer geworden sind. Ja, das sind alles die Politiker, so wird es halt immer geframed. Aber nee, das ist einfach die Industrie, die sagt, ja, wieso? Ich könnte auch nochmal 10 Cent mehr mit einer Packung Zigaretten verdienen. Mach ich doch. Sind doch eh schon süchtig, das zahlen die doch eh.
Ja, da macht man andere Abstriche im Leben, ne? Na gut, ansonsten sind wir mal ganz gespannt. Es gibt nämlich einen sehr optimistischen Plan Europas gegen Krebs und der enthält nämlich, dass bis zum Jahr 2040 weniger als 5% der Bevölkerung Tabak noch konsumieren. Also wir haben, führen uns nochmal vor Augen, in Deutschland ist es gerade jeder Vierte.
Ja, und im EU-Durchschnitt sind es auch, je nachdem welche Studie man sich anguckt, 28% und bei den 15-Jährigen sind es irgendwie 20%.
Ja.
Nee, 15 und älter, Entschuldigung.
Na gut. Andere Länder machen aber schon vor, was man auch zum Beispiel anhand dieser Tabakkontrollskala in Europa so erreichen kann. Zum Beispiel unser Nachbarland Frankreich, haben wir selber auch gesehen, hat sich ganz stark gemacht im Rauchfrei ab Mai und hat etabliert, dass an öffentlichen Plätzen nicht mehr geraucht werden darf. Ne? Also in der Öffentlichkeit darf anscheinend nirgendwo mehr jegliche Art von Zigaretten konsumiert werden. Bei Verstößen wird dies dann nämlich auch mit 135 € geahndet.
Das muss man sich dann schon mal doppelt überlegen, ne, ob das sich noch lohnt. Und ich hatte auch mal das Gefühl, Frankreich ist ja eher ein Land, wo nochmal diese Zigarette wird, ne? Genossen wird. Ne?
Ja.
Ist ja ein bisschen kultureller. So Moment, kleine gedrehte, weiß ich noch, als wir bei Roland Garros saßen im Stadion, da hat sich die eine, die sagt, zeig jetzt neben uns sehr schön eine Zigarette gedreht, um in der Pause, glaube ich, rauszugehen. Beim Seitenwechsel schnell. 90 Sekunden.
Ich muss immer dran denken auch, aber wie wir, das kennst du ja auch noch, ne? Im Café Français in Wien.
Ja.
Da konnte man früher immer, also 2016, 17, bis Auslandssemester konnte man immer auf so einem Silbertablett so eine Zigarette bestellen, so hat so 1 Euro gekostet.
Ja.
Ja. Die Franzosen.
Sowas muss man verbieten. Mhm. Also ist leider so, ja.
Ja.
Wir müssen es ja auch, wir sehen es ja wirklich auch aus gesundheitlicher und gesellschaftlicher Sicht, Alter. Leute, das sind, wenn wir wirklich sagen, jetzt ist Geld aktuell knapp, das ist einfach doch das Einfachste, worauf man sich wirklich noch verständigen kann. Und die Leute, die schon rauchen, die sollen ja, müssen ja gar nicht aufhören. Können ja weiter rauchen, aber wir wollen einfach verhindern, dass wir wollen einen Cut haben, dass einfach zukünftig keiner mehr anfängt. Ja, und darum geht's. Die anderen Leute, die jetzt schon ihr Hirn, wo das Hirn einfach schon, ja, ist ja so, auf diesen Nikotinkick angewiesen ist, die können ja von mir aus noch rauchen, aber wir wollen ja einfach gesellschaftlich weiterkommen und ich glaube, das ist schon Konsens eigentlich, dass es nicht gesund ist.
Auf jeden Fall.
Also, naja, es gibt auch noch eine positive EU-Verordnung, die ist aber noch nicht komplett umgesetzt. Und zwar, Einweg-E-Zigaretten sollen verboten werden. Und zwar nicht, weil die so ungesund sind, sondern weil die Akkus da drin schlecht für die Umwelt sind. Also, richtiges Ziel am Ende, aber irgendwie komischer Aufhänger. Und zwar ist es eine EU-weites Verbot, was 2026 dann auch offiziell kommen soll, was aber schon von einigen Ländern, unter anderem Belgien, dem Vereinigten oder Vereinigtes Königreich hat es auch schon so gemacht, die sind ja gar nicht mehr in der EU, und Frankreich umgesetzt wurde, aber prinzipiell sollen perspektivisch aus Umweltgründen diese Einweg-Vapes verboten werden. Wahrscheinlich gibt es dann einfach Akkus, die du reinklicken kannst und dann kannst du die trotzdem weiter rauchen. Also ich glaube, da gibt es 100% ja eine Umgehungsstraße, die du nehmen kannst, um dieses Produkt weiter im Umlauf zu halten. Aber ja, ich bin da auch so ein bisschen Rabbit Hole reingefallen bei der Vorbereitung. Da gibt es einfach Leute, die sammeln die Akkus und dann habe ich einen gesehen, der hat einfach damit ein E-Fahrrad gebaut. Mit so ein paar hundert Vapes. Vape-Akkus hat er dann einfach so die Akkus genommen, weil die haben echt eine krass hohe Leistung. Und dann hat er sich einfach so ein E-Fahrrad damit gebaut. Das ist schon ganz geil.
Ah.
Also, ihr seht, Leute, ich komme immer mal schnell vom Thema ab und nehme euch mit. Und die Julia, oder was wir uns jetzt nochmal anschauen wollen, es gibt natürlich auch viele Aktionen in Deutschland für Prävention und Rauchstopp, aber sind nicht genug, das kann man sich, denke ich mal, auch, oder kann, denke ich mal, auch sagen. Beispielsweise gucken wir uns hier nochmal die Rauchfrei-Kampagne an, beziehungsweise rauchfrei-info.de, da können wir auch nochmal kurz auf die Seite gehen. Und ich glaube, das Logo hat auch jeder schon mal gesehen, bestimmt an irgendeiner Bushaltestelle-Werbung. Und die bieten auch schon viele Sachen an, also vom Rauchfrei-Forum bis zum Rauchfrei-Chat. Da gibt es Gruppenprogramme und auch eine Telefonberatung. Und man kann auch auf der Seite dann verschiedenste Tests machen, wie viel Geld man damit ersparen kann. Also weil das ist ja immer schon ein hoher Anreiz, glaube ich, wenn man so einen Ersparnisrechner macht. Ich glaube, das haben mal unsere Eltern ja damals auch mal gemacht oder der Papa zumindest. Und dann gibt es auch so Motivationstests. Und das sind ja alles so Sachen, da kannst du rausfinden, wie abhängig bin ich, wie viel Geld kann ich sparen und wie motiviert bin ich überhaupt aufzuhören. Und das finde ich immer ganz cool. Habe ich auch mal einen Podcast von Amboss gehört und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, so psychologisch vorzugehen, indem man so die Motivation abfragt. Weil ich glaube eigentlich auch fast alle Raucher wollen ja aufhören. Also ich glaube, keiner sagt so, ja, nee, ich will einfach weiter rauchen, 100%. Sondern ich glaube, es ist einfach das Problem ganz häufig ist, Entschuldigung, einfach wirklich aufzuhören. Ne?
Voll. Ich glaube auch, ne, wir wollen hier auch keinen Blame oder sowas. Ja, ne? Das ist halt eine Sucht, das ist eine Riesenhürde, glaube ich, wenn man das über Jahre gewohnt ist, halt zu rauchen, da den Ausstieg zu finden. Aber ich denke auch, das sind gute Beratungsoptionen und man muss für sich selber halt den Schlüssel finden. Ne?
Ja.
Was motiviert mich am meisten eben, damit aufzuhören? Ne? Sind es vielleicht sportliche Ziele, die ich so nicht erreichen kann? Ne?
Ja.
Ist es vielleicht wirklich auch Geld, ne, wo ich sage, okay, keine Ahnung, ich möchte nächstes Jahr für 2000 Euro in Urlaub fahren. Ich glaube, der ein oder andere kann das sicherlich über ein Jahr einsparen, ne, wenn er aufhört zu rauchen.
Safe.
Ja, safe. Also, ne, ist es vielleicht mein soziales Umfeld auch?
Was Kinder.
Ich, ja.
Ja. Und ich kann es euch selber sagen, ich habe meine erste Zigarette zusammen, oder die ersten Zigaretten mit Adrian damals geraucht, der war auch schon im Podcast zu Gast. Über in der Schweiz-Folge und da waren wir auf dem Festival und da hatte die Freundin von einem Kommilitonen von uns ihre Zigaretten vergessen. Dann haben wir in der Schlange, weil wir so lang anstanden, haben wir angefangen zu rauchen. Richtig dumm, ne? Und ich kann euch selber sagen, wirklich, also ich glaube auch, wenn ich irgendwie, wenn das jetzt nicht so offen schon gewesen wäre, dass das oder klar gewesen wäre, dass das einfach komplett ungesund ist, ich glaube, ich wäre hart abhängig geworden. Also ich kann euch sagen, ich habe ja auch mal eine Zeit lang in der Unfallchirurgie in der Notaufnahme immer schön mitgeraucht. Mit dem Airsit. Kennst du den noch?
Ja, klar. Ja, liebe Grüße.
Liebe Grüße, da habe ich auch mal beim Happy Shop Zigaretten gekauft für alle. Und da muss ich wirklich sagen, das sind Sachen, also da raucht man sich schneller rein, als einem lieb ist, und das macht echt den Kopf kaputt. Also das habe ich selber gemerkt. Dann sucht man schon so die Gelegenheit, wo kann man nochmal eine mitrauchen, baba. Mhm. Aber das ist einfach nicht gut. Also.
Was man auf jeden Fall immer machen kann, wenn man aufhören möchte zu rauchen, ist sich zum Beispiel auch bei seinem Hausarzt zu informieren. Hausärztin. Oder Hausärztin, um zu überprüfen, was so für Optionen geht. Ne? Wie gesagt, ich glaube, häufig ist es einfach das Mindset, was halt einmal umgestellt werden muss. Ne? Helfen dabei können aber zum Beispiel auch die Gesundheitsanwendungen. Wir haben ja auch darüber schon mal eine Folge gemacht. Folge 20, wer nochmal reinhören möchte. Und auch da gibt es Möglichkeiten, sich eine App verschreiben zu lassen, mit der man dann eben zusammen versuchen kann, den Nikotinkonsum einzuschränken bzw. aufzuhören. Finde ich auch immer eine gute Sache, kommt häufig auch ganz gut an, wissen viele nicht. Ist aber auf jeden Fall im Bereich des Möglichen, weil ich denke auch, hinten raus kann man viele Kosten auch von Krankenkassenseite einsparen, wie früher man aufhört, wie haben wir ja gehört. Gut, also.
Welche App nimmst du da immer?
Ich habe tatsächlich sonst immer die Nichtraucherhelden verschrieben.
Okay. Kann man da eigentlich, wenn man das verschreibt, auch mal reingucken? Also machst du da irgendeine Art von Interaktion mit den Leuten oder ist es nur über die App?
Das ist die
nachgucken
App.
Oder so, dann sagen, hier, gucken Sie mal.
Aber tatsächlich ist es andersrum. Du kannst dann als Patient oder Patientin, wenn du dir die App dann wirklich runterlädst, ne, das machen ja dann auch wieder nicht alle, ne, gibst dir das Rezept mit, kannst du angeben, ob du möchtest, dass dann die App quasi den Arzt über deine Gesundheitsinformationen informiert.
Ach so. Ne?
Und da hatte ich tatsächlich schon mal die Anfrage gehabt bezüglich einem Telefonat, um halt dann genau diese weiteren Schritte zu besprechen. Fand ich eigentlich ganz cool.
Ja.
Ne? Aber es sind natürlich auch vertrauliche Daten, muss erstmal der Patient dann einwilligen. Ne?
Aber ich wollte einfach nur wissen, ob das irgendwie man da in Kontakt kommt. Oder?
Ja, die gab es auch bei so einer Abnehm-App, die ich mal verschrieben hatte.
Ja. So gut.
Voll.
Also, nochmal ganz klar, am Ende muss man hier, denke ich, noch eine Sache festhalten, weil das ist auch ein Urban Legend, die ja immer wieder im Umkreis ist und ist auch unser Verbesserungsvorschlag beziehungsweise unsere Take-Home-Message für die Folge. Und zwar, was ja immer so gesagt wird, ist ja, im Endeffekt ist ja alles besser als Zigaretten rauchen. Also, dann rauche ich halt eine Vape, weil ist ja nicht so schädlich oder wie auch immer. So wird es ja immer gesagt. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Storyline, die halt die Tabaklobby natürlich gerne vermitteln will. Und diese Sachen stecken auch alle zusammen, ne? Das muss man auch nochmal sagen. Das gehört alles zusammen. Da gibt es auch bei dem Tabakatlas, den verlinken wir mal, da siehst du genau, ja, Marlboro, da gehört das dazu, da gehört die E-Marke dazu und bla bla bla. Also das ist nicht alles irgendwie ein kleines Startup, was jetzt irgendwann eine E-Zigarette rausgebracht hat und mit irgendeinem Streamer vertreibt. Aber wie gesagt, der Konsum von E-Zigaretten belastet den Körper mit Schadstoffen. Das ist Fakt. Der vollständige Umstieg von Zigaretten auf E-Zigaretten kann die Schadstoffbelastung reduzieren. Ja, kann. Je nachdem, wie viel ihr dann raucht. Das ist aber nicht gleichzusetzen mit einem geringeren Gesundheitsrisiko. Und das ist, glaube ich, das, was viele missverstehen. Es ist nicht gesünder, etwas anderes zu rauchen. Es ist einfach nur im ersten Moment unter Umständen weniger schädlich. Aber du kannst genauso am Ende krank werden und ganz häufig wissen wir auch gar nicht, woran oder mit was. Vielleicht kommt da noch der Superkrebs raus oder so, der überhaupt auf gar nichts anspringt.
Endgegnerkrebs.
Ja, naja, auf jeden Fall, was ich auch noch sagen wollte, wer sich am Ende des Tages jetzt für solche Folgen interessiert, wir haben ja schon ein paar Folgen, die in die Richtung geht, gemacht, und zwar zum Beispiel zuletzt die Folge 49 über den Alkoholkonsum, wo ja schon noch ein bisschen mehr eine persönliche Story noch mit dahinter steht. Da habe ich ja noch ein bisschen über mein eigenes Konsumverhalten gesprochen. By the way, ich bin immer noch trinkfrei.
Eine Promille.
Wir haben nicht angestoßen auf dem Fahrrad, also haben wir schon, aber halt nicht mit Alkohol. Und ja, ich würde sagen, Julia, möchtest du der ganzen Sache noch was hinzufügen, sonst biegen wir Richtung Outro ab.
Ja, abbiegen.
Lebe glücklich, lebe froh. Jetzt kommt das AMS-Outro.
So, heute haben wir mal ein bisschen anderes Outro, weil wir haben nämlich zwei Outros. Felix, möchtest du anfangen mit deinem?
Ja, ich fange an mit meinem Outro.
Aber das war für auch eine Werbung, die fand ich schon schockierend, muss ich sagen.
Die fand ich auch richtig schockierend, ja.
Nein, danke. Ich hoffe nicht mehr.
Oder?
Krass, habe ich also bis eben nicht mehr.
Aber die lief im Kino früher, ne?
Das weiß ich auch.
Und das war, glaube ich, auch von Rauchfrei oder so. Aber sowas auf jeden Fall. Damit hat man die Kinder noch beeindruckt. Ja. Egal. Auf jeden Fall, was ich eigentlich erzählen wollte, was ich mich auch im Rahmen der Recherche in einem Abdrift im Moment hatte. Wer kennt denn noch die Kaugummi- und Schokoladenzigaretten hier, Leute, da draußen? Das ist auch richtig cool gewesen immer, oder hier? Aber das gibt's ja gar nicht mehr, oder? Doch, gibt's noch. hat mich komplett mein Mind geblowt. Und zwar habe ich gesehen, dass da auch eine Aktion gibt, beziehungsweise die Verbraucherzentrale Hessen darauf hinweist, dass die Scheiße immer noch erlaubt ist. Alter, ich habe mir einfach gedacht, es wird einfach verboten, weil, Leute, wollen wir mal ehrlich sein, geben wir doch Kindern nicht Sachen, die lecker schmecken am Ende und aussehen wie Zigaretten, ja. Mhm. Nee, die sind einfach noch erlaubt und die heißen jetzt halt nicht mehr Kaugummi-Zigarette, sondern die heißen jetzt einfach nur Kaugummi-Stick oder Schokoladenstick. Ist einfach so, aber sehen auch genauso aus. Also ich habe hier so, das kann ich nochmal einblenden. Da gibt's hier, warte mal, ich zeige dir das mal kurz, Julia. Also wenn das nicht aussieht wie ein Zigarettenpackung, dann
weiß ich. Steht da unten drauf, Blase in den Kaugummi-Stick und?
Schau, was passiert. Anstatt diesem Warnhinweis-Schild, wo da steht, Rauchen macht impotent oder so. Also das ist einfach krass. Ich habe einfach echt gedacht, das wurde verboten, aber das ist einfach nicht verboten.
What
also
the
kann,
fuck, wirklich?
Man kann die Sachen einfach immer noch kaufen. Ich weiß zwar nicht wo, aber safe im Kiosk, um eure Ecke.
Oder im Kaufmannsladen, da des Vertrauens.
Ja. Und wenn der Kioskbesitzer nicht die Vape rausgibt, dann sagt, hier, du kannst doch einen Kaugummi-Stick haben.
Ja, super.
Ja. Das würde mich auch mal interessieren, wie hoch da die Verkaufsquoten sind, weil das hatten wir auch bei der Heute-Show. Ja, wie häufig das einfach verkauft wird.
Ach so.
Weil ich schwöre bei Gott, auch sau viele Leute, die es verkaufen, sagen ja, das ist ja nicht so. Besser, also lieber der Pierre Michel, der 12-Jährige, raucht das, als dass es dir mir Zigaretten gibt. Also.
Aber ich denke mir halt, also das fand ich halt eigentlich nur noch krass nochmal, dass einfach so viele unter 18 Jahren sonst doch rauchen, weil, wie gesagt, das ist ja eigentlich nicht frei verfügbar.
Ja, normal. Ja. Aber da, blöd gesagt, egal was die Tabaklobby sagt, ich bin mir sicher, dass so, ja, und da machen wir nochmal 10% mit den 12-Jährigen und das.
Oh Gott.
Egal, ob das offen angesprochen wird oder nicht, aber so, ja, also das kaufen ja dann schon so ein 16-Jähriger, das ist ja schon nice hier, wenn das jetzt nach, keine Ahnung, Minecraft Gold schmeckt.
Ja. Deswegen ist es umso wichtiger, dass es Nichtraucherkampagnen gibt. Auch vielleicht an deiner Schule.
Ja.
Witzigerweise, wir haben es leider nicht gefunden, sonst wäre es natürlich der perfekte Outro-Song für heute gewesen. Hatte ich ich war in der 7. Klasse an meiner damaligen Schule, einen Nichtraucherwettbewerb. Und da konnte man, keine Ahnung, ich glaube 100 Euro gewinnen oder sowas. Und egal mit welchem Beitrag. Und dann dachte ich mir so, hey, das ist doch eine richtig gute Gelegenheit, um mal einen Song zu schreiben.
Ist so.
Und dann hatte ich noch 4 Klassenkameradinnen, liebe Grüße an der Stelle. Und da haben wir einen richtig guten Nichtrauchersong auf die Beine gestellt. Das war wirklich richtig krass. Wirklich, das war das
Coolste, was ich je erlebt habe.
Wow. Nee, das war wirklich krass. Weil dann haben wir so einen Nichtrauchersong geschrieben auf Englisch. Den haben wir dann also in einem Englisch von einer 13-Jährigen.
Ja.
Und weißt du noch, wie dieser Song hieß?
Ja, weiß ich nicht.
Eigentlich so witzig. Ich war ja damals in meiner Kelly Clarkson-Phase und da habe ich ja immer Unbreakable gehört.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, irgendwas mit Able. Und dann habe ich den einfach Unsmokable genannt.
Geil.
Ja, aber nicht, das hat gar keinen Sinn gemacht, muss man sagen.
Ja.
Aber der kam richtig gut an, der Song auf jeden Fall. Wir hatten dann noch damals, unser Klassenlehrer war Musiklehrer auch, der hat dann so richtig noch
Bolini.
Nice. Der 5., 6. Klasse, Herr Müller war das dann gewesen, in der 7. Klasse. Und der hatte das dann noch so mit Klavier und dann noch so Cello, glaube ich, war noch dabei. Das war richtig krass. Und dann hat es mich sehr geärgert, weil unsere EP, muss man sagen, die wir eingereicht hatten, da waren wir so, ah fuck, wir haben vergessen, es aufzunehmen. Und dann haben wir das so in so ein Handy reingesprochen, hinter so einer Hecke auf dem Schulhof. Und war halt relativ schlechte Qualität. Und am Ende sind wir halt nur 3. Platz geworden. Aber alle waren dann so, wow. Und am Schluss war halt so eine richtig, also wie gesagt, mit so richtig instrumentalischer Begleitung was rausgekommen. Und dann waren alle so, okay, hätten wir das vorher gewusst?
Safe.
Das hat mich sehr lange geärgert und beschäftigt. Genauso wie es mich sehr lange geärgert und beschäftigt hatte, das noch als kleiner anderer Exkurs, was vielleicht auch eine gute Möglichkeit ist, um mit dem Rauchen aufzuhören, können wir unseren Vater ja auch nochmal fragen, wie er das fand damals. Aber
gut.
Gut, genau. Ja. Wie hat unser Vater aufgehört zu rauchen? Natürlich auch hat er selbst den Entschluss gefasst. Aber nachdem er versprochen hatte, mit dem Rauchen aufzuhören, habe ich ihn leider nochmal beim Rauchen erwischt. Und das wurde dann hart bestraft.
Safe.
Da war ich auch so, keine Ahnung, 5., 6. Klasse, ne? Da habe ich einfach ein Jahr mit meinem Vater nicht mehr geredet.
Ja.
Das waren aufregende Zeiten, kann ich euch sagen.
Safe.
Super entspannt, jeden Morgen, jeden Abend am Tisch.
Julia ist hart geblieben.
Ich bin da. Und
ist sie wirklich?
Ich bin da echt wirklich.
Ja, wir sind auch einmal schweigend in irgendeinen Harry Potter gegangen. Das weiß ich noch. Bist du mitgekommen, hast du auch nichts gesagt. Weiß man
nicht. Kann sein, ja.
5. Film oder so, glaube ich. Was ist das? Orden des Phönix.
Oh, weiß ich nicht mehr. Kann ich mich nicht mehr
aber ziemlich sicher.
Ja, ich habe auch mit dir mal eine lange Zeit nicht geredet. Ja. Das war auch gut.
Das war auch hart. Aber das müssen wir heute nicht mehr besprechen.
Naja, genau.
Gut. Sind froh, dass wir uns durch den Podcast wieder näher gekommen sind.
Ist so.
Naja, gut. Also, hört auf zu rauchen oder fangt am besten gar nicht an und schaut, nehmt euren Kindern die Vapes weg.
Ja, vielleicht auch einfach mal vor Augen halten, was das alles für gesundheitliche Auswirkungen für einen selber hat. Ich finde, das ist ja dann doch manchmal etwas, wo man dann für sich selbst realisiert, es besser sein zu lassen.
Amen.
Amen. Ansonsten kommen wir zu den wichtigsten Infos der heutigen Folge. Und zwar, wo findet ihr uns? Zum einen Instagram, ams-podcast. Da werden wir auch wieder viele interessante Informationen zum heutigen Thema posten. Aber schaut doch auch mal in die letzten 59 Folgen rein, die wir da schon veröffentlicht haben. Wenn ihr weitere Themen habt, die ihr gerne vielleicht bei uns im Podcast mal thematisiert haben wollt, schreibt uns gerne bei aufmessersschneidepodcast@gmail.com. Und nach wie vor, bitte folgt uns bei jeglichen Podcast-Plattformen, die ihr so kennt. Und vergesst nicht zu liken. Ansonsten sehen wir uns mit einem nächsten wirklich richtig guten Thema.
Krankes Thema.
Krankes Thema wieder. Das wird dann der 9.10. sein. Genau, deswegen war ich gerade ein bisschen irritiert. 9.10. müsste die nächste Folge kommen. Donnerstag. Und dann würde ich sagen, kommt gut durch die Woche.
Wir sind abhängiger von euren Sternen als von Nikotin. Tschüss.